Also seit ein paar Wochen oder schon Monaten, weiß ich nicht, Wochen, haben wir in unserer Gemeinde momentan so eine Reihe Natürlich, Übernatürlich. Und da sind verschiedene Prediger da gewesen und auch dran gewesen, an unseren Sonntagsgottesdiensten, aber auch schon mal beim letzten Freitagsgottesdienst. Und da geht es halt um das übernatürliche Leben als Christ. Diese Reihe geht jetzt langsam zu Ende. Und ich habe mir überlegt, so welche Themen gibt es noch? Worüber kann ich nochmal sprechen? Wie kann man den Sack zumachen? Wobei, ich mache ihn nicht zu, der Wolfgang darf auch nochmal nachlegen. Aber so, was könnte man bringen? Und es ist schon viel Cooles gesagt worden. Also die Leute, die diese Reihe nicht mitbekommen haben oder nur teilweise, ich möchte euch Mut machen, die wirklich runterzuladen, zu hören. Sehr, sehr geile Predigten. Leute da aus von der Vineyard, den Dennis und den Reinhard. Wir hatten Kai hieß der letzte Woche? Kai? Jan. Ist fast der gleiche Name. Jan, Kai. Pff. Okay, Jan. Es war sehr geil. Wir haben viele Zeugnisse gehört. Dinge, die Gott tut. Dinge, die Gott tun kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie wäre es denn, wenn ich eigentlich mal über das Thema Zeugnisse spreche? Also wenn ich über das spreche. Und zur Erklärung für die, die es noch nicht wissen, Zeugnisse meine ich jetzt nicht die Schulzeugnisse, sondern halt, wenn jemand etwas bezeugt, was Gott in seinem Leben getan hat oder durch ihn getan hat, wo jemand dabei war. Die Aufgabe von Zeugnissen, da geht es darum, Gott die Ehre zu geben, zu sagen, hey, das hat Gott gemacht. Und vielleicht auch prophetisch zu sein. Aber wenn man sagt, Gott heilt hier, definitiv, ich habe es gesehen, dann ist es etwas, hat es einen prophetischen Moment, weil es sagt, Gott wird auch wieder heilen. Gott will heilen. Gott will das vielleicht auch in deinem Leben tun. Also es hat eine prophetische Komponente. Und es soll uns erbauen. Und ich finde, so wenn ich Zeugnisse höre, was Gott alles für irre Sachen macht, dann denke ich so, yeah, cool. Und ich so, Wolfgang, ich würde total gerne mal über so ganz vielen abgefahrenen Dinge sprechen. Also dann sagte der Wolfgang zu mir, ich habe ihn gar nicht gefragt, ob ich das sagen darf, aber sorry Wolfgang. Er sagte zu mir so, ja, ich habe schon mal von Leuten gehört, die sagten, mich frustriert das total. Wenn ich so die großen Dinge höre, die abgefahrenen, die durchgeknallten Dinge, dann denken sich Leute, ja, warum passiert das bei mir nicht? Warum heilt er da und bei mir nicht? Und dann habe ich das mitgenommen und das hat mir meine nächsten Predigten versaut. Also, weil ich dann immer dachte so, ja, irgendwie auch. Da ist jemand irgendwie und da, das ist total abgefahren und da, voll krasses Wunder. Und ich so, warum erlebe ich das nicht? Also, es hat mich jetzt auch frustriert. Und dann habe ich nachgedacht, habe gedacht, okay, warum ist das eigentlich so? Also, wie kommt das? Und der erste Punkt ist, glaube ich, es kommt total auf den Zeugen an. Also die Glaubwürdigkeit eines Zeugen vor Gericht, würde man so juristisch sagen. Wenn dann der große Heilige aus Amerika kommt eingeflogen oder der Reinhard Bonke ist dann mal von Afrika hier in Deutschland und reist rum und erzählt, dass er wieder irgendwie einen Gottesdienst vor 1,8 Millionen Menschen gegeben hat und alle haben ihr Leben Jesus gegeben, dann denkt man so, ja, irre, kann ich das glauben? Wer ist der Typ überhaupt? Ich kenne ihn gar nicht, vielleicht übertreibt er, keine Ahnung. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass gerade diese großen, krassen, heiligen Typen von der Ferne, die so reinkommen, um dann irgendwie zu erzählen, was bei ihnen passiert, das ist manchmal abschreckend. Aber wenn jemand auf der gleichen Ebene wie ich ist und mir das Gleiche erzählen würde, dann würde ich sagen, hey, wenn Gott das bei dem kann, dann kann das auch bei mir. Und schon ist das nicht mehr so fern, so irgendwie von der Bühne herab, sondern es ist irgendwie auf der gleichen Ebene. Es ist irgendwie, ja, es ist näher an einem dran und man kann das eher glauben. Einem Zeugen vor Gericht, den man kennt, wo man weiß, der Mann erzählt keinen Scheiß, dem glaubt man eher. Einem Unbekannten, dessen Zeugnis ist nicht so viel wert. Also es kommt auf den Zeugen an. Und es kommt auf uns an. Auf uns. Es kommt darauf an, was habe ich für eine Haltung. Manchmal glaube ich, ich rede jetzt nur von mir, vielleicht findest du dich darin wieder, manchmal sehe ich immer nur das Negative. Dann stehe ich schon auf und will eigentlich nur das Negative sehen. Es gibt Tage, da ist das Glas immer leer oder halb leer. Es ist auf jeden Fall leer, auch wenn nur ein Schluck rausgetrunken ist, es ist leer, schon fast leer. Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, hey, das chinesische Wort für Krise ist Chance. Könnte ich kotzen. Und dann sagt einer, hey, Gott kann aus Scheiße Gold machen, aber Gold ist so schwer. Klar, das passiert alles, aber irgendwie, was bringt mir das? Und dann stellt man irgendwie, oder stelle ich alles in Frage, und dann höre ich auf, mich für andere zu freuen, die das erlebt haben. Und ich höre auf, Gott die Ehre zu geben und suhle mich in meinem Selbstmitleid und meiner Bitterkeit und werde darüber immer bitterer. Und das führt mich in Sünde. Das führt mich weg von Gott. Ich glaube, angepisst über Zeugnisse zu sein, das ist eine fiese Haltung. Wenn man das merkt, das passiert unterbewusst, unbewusst, dann sollte man da ganz schnell gegensteuern. Und wenn du dich darin wiederfindest, so wie ich mich da immer wieder drin wiederfinde, dann entscheide dich jedes Mal, wenn du das merkst, zur Umkehr. Auch heute irgendwie, wenn du angesprochen bist, dann sag, nein, ich will ein Zeugnis, wo Gott etwas im Leben eines Menschen tut, etwas als etwas Gutes annehmen. Ich will mich über das Gute freuen. Ich will Gott die Ehre geben. Und ich will sagen, ich will das auch. Ich will das auch. Ich will mehr davon, Gott. Auch wenn ich es jetzt nicht, gerade weil ich es jetzt nicht sehe, will ich mehr davon. Das ist die richtige Haltung. Das ist der Nährboden für Wunder. Und das ist eigentlich nur die Einleitung. Aber Zeugnisse sind so stark, dass eine gute Predigt ist der Hammer, ne? Aber irgendwie manchmal finde ich Zeugnis von einem Zeugen, der auf meiner Ebene ist, dem ich glaube, dem ich vertraue, das hat viel mehr Kraft als eine gute auslegende Kopf, Verstand, ich verstehe ein bisschen mehr Predigt. Weil es sagt, Gott handelt. Gott handelt heute. Er tut heute noch Wunder. Und das ist stark. Und ich glaube, Gott will noch viel mehr tun, als das, was er tut. Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, ich sage euch, sagt er, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Er wird noch größere als die tun, die Jesus getan hat. Und ich möchte euch jetzt mal ein bisschen damit reinnehmen, euch vielleicht herausfordern, über unseren gemeinsamen Tellerrand hinausschauen. Ich habe mal ein bisschen auch in der Kirchengeschichte gewühlt, was es da so gibt. Und weil, wenn wir so an natürlich, übernatürlich denken, wenn wir an Wirkung Gottes denken, dann fällt einem total schnell nur ganz wenig ein. So, ey, was gibt's denn so? Was könnte Gott machen? Ja, heilen. Heilung, ja. Und was noch? Prophetie, auf jeden Fall Prophetie. Und gibt's noch was? Sprachengebet, ja. Und die Auslegung vom Sprachengebet. Und was könnte Gott denn noch machen? Er hat mal so mehr geteilt. Wird schnell eng, ne? Also es wird schnell eng von den Dingen, wenn man mal aufzählen sollte, was Gott so Übernatürliches macht. Aber dabei ist die Kirchengeschichte voll mit durchgeknalltem Kram. Also richtig durchgeknalltem Kram. Also Jesus, er läuft übers Wasser. Okay. Er vermehrt Speise. Er weckt Tote. Er überwindet den Tod. Er heilt alle Kranken. Er befreit Menschen. Dann sagt er, ja, aber das war ja auch Jesus. Er hat nochmal einen Bonus. Okay, Petrus. Wer ist der Nächste? Petrus. Als er so durch die Stadt läuft, dann fällt der Schatten von ihm auf Kranke und die werden heil. Wow. Aber ey, das ist ja noch ein Apostel. Auf diesen Fels will ich die Gemeinde bauen und so. Okay, Nächsten. Philippus. Das ist schon eher so ein Typ, der so normalo ist, ne? Der taucht zwar noch in der Bibel auf, was ihn definitiv auch schon cool sein lässt, aber der ist so ein ganz normaler Christ. Eigentlich arbeitet er an der Tafel mit. Also das, was man damals die Tafel hatte, so in der Art. Übrigens, wer in Remscheid, Alex sagte, wir brauchen noch Leute, die mithelfen zum Thema Tafel und Remscheid und so. Also ihr Remscheider fühlt euch angesprochen, helft da mit, so wie Philippus, okay? Der hat nämlich eigentlich so bei der Armenspeise irgendwie, beziehungsweise bei der Speise für Witwen mitgeholfen. Aber Philippus war auch jemand, der gerne von Jesus erzählt hat und der wurde gebeamt. Hinweggenommen von einem Ort zu einem anderen Ort hingesetzt, um dort jemanden zu predigen. Und der hat sich dann bekehrt und puff, war er wieder weg. Translokation nennt man das. Das ist der Fachausdruck. Der wurde weggebeamt von Gott. Das ist geil. Das will ich auch. Wie viel Zeit könnt ihr sparen, wenn das regelmäßig passiert? Das ist so geil. Das ist die Antwort auf meine Frage, wo habe ich Zeit für stille Zeit? Ey, das wäre cool. Aber gut, das ist ja immer noch in der Bibel. Wer kennt den Typen? Franz von Assisi, genau. Ich habe mal wenigstens noch einen aus dem Mittelalter rausgekrotzt, den die meisten kennen werden. 1181 bis 1226. Franz, der sprach mit Tieren. Ganz übernatürlich. Es gibt zwei Legenden, die genannt werden. Hier ist dargestellt, wie er die sogenannte Vogelpredigt hält. Er ist irgendwo im Garten unterwegs und das ist eine große Vogelschar und er kommt auf sie zu, geht auf sie zu und fängt seinen Brüdern, den Vögeln, an zu predigen, dass sie doch Gott preisen sollen. Und die Vögel richten, also eine wirklich große Menge, sollen sich alle nach ihm ausgerichtet haben, zu ihm hin, die Flügel gestreckt haben, den Hals entgegengereckt haben und haben ihm seiner Predigt zugehört, wie er den Vögeln gesagt hat, was Gott doch für gute Dinge tut, auch für sie, dass er sie versorgt und dass sie ihm die Ehre geben sollen für das, was er dem kleinsten Vogel tut. Und danach, als die haben wirklich zugehört und als er dann fertig war, dann sind sie weggeflogen. Als auf das Kreuzzeichen hin sind sie weggeflogen. Er spricht mit Tieren. Es gibt eine andere Geschichte, die niedergeschrieben und bezeugt ist. Da gibt es die Geschichte um die Stadt Gubbio. Da gab es eine Stadt, da gab es einen Wolf, so einen fiesen Wolf, der hat die Tiere da ständig gerissen und aber auch Kinder und Menschen angefallen, die außerhalb der Stadtmauern unterwegs waren. Und diese Stadt war wirklich total so verängstigt von diesem fiesen Wolf. Man konnte ihn nicht erlegen und der war wirklich fies. Und dann hat der Franz von Assisi gesagt, ja, ich spreche mit dem Wolf, ich kläre das. Ich mache das klar. Und er geht raus und die Leute so alle, ey, der wird dich zerfleischen, der hat schon andere zerfleischt. Glaub mir, du hast keine Chance. Er geht aber raus, macht einfach sein Kreuzzeichen irgendwie im Namen Christi, geht er raus. Und der Wolf kommt auf ihn zu, hat das Maul weit aufgesperrt und bleibt so vor ihm stehen. Und jetzt spricht er mit dem Wolf und sagt dem Wolf, hör zu, du hast an der Schöpfung Gottes ganz viel Leid, an der Schöpfung Gottes ganz viel Leid getan. Und nicht nur Tieren, die du gerissen hast, sondern auch Menschen, dem Ebenbild Gottes. Gott hat sie geschaffen als Ebenbild und du fügst ihnen Leid zu. Das ist Grund genug, dass man dich töten sollte. Aber wenn du versprichst, diesem Volk, diesen Menschen und den Tieren dieser Menschen kein Leid mehr zuzufügen, dann sollen die dich auch versorgen mit dem, was du zum Leben brauchst. Und der Wolf hat wohl genickt dabei und dann soll Franz von Assisi ihm die Hand hingegeben haben für diesen Vertrag und der Wolf hat wohl die Pfote in seine Hand gelegt als Bestätigung, dass er das richtig fand und gut findet und mitmachen will. Und seitdem hat der Wolf nie wieder einen Menschen angefallen und die Menschen und ein Tier. Und dafür haben die Bewohner ihm immer was zu essen gegeben, wenn er an seinen Häusern vorbeikam. Und der Wolf ist an Altersschwäche gestorben und die Leute waren traurig darüber. Also er hat mit einem Wolf gesprochen und hat dann einen Friedensvertrag ausgehandelt. Total durchgeknallt. Ist geil, oder? Es gibt andere Leute. Ein paar hundert Jahre später, der Mensch hieß Martin von Porres oder Porre, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ein Dominikanermönch, über den wird bezeugt, dass er nicht nur von einem Ort zum anderen in der Kraft Gottes versetzt wird, sondern er war so ein Arzt und hatte ein Herz für die Kranken und für die Armen und hat denen halt sozusagen, hat die gesund gepflegt. Und das war seine Berufung. Er war aber gleichzeitig in einem Dominikanerorden und hatte da natürlich die Ordenspflichten zu tun, zu fegen und solche Sachen, was man so im Kloster im Alltag macht, putzen, so ein Kram. Und es ist berichtet, dass er regelmäßig, während er seine Pflicht im Orden verrichtet hat, gleichzeitig angetroffen wurde, wie er die Kranken gepflegt hat und Heilung gebracht hat und die Wunden versorgt hat, zur gleichen Zeit. Das ist schriftlich niedergeschrieben, Zeugen haben das unter Eid bestätigt. Bilokation, an zwei Orten gleichzeitig sein, in der Kraft Gottes. Ist das nicht abgefahren? Weil das Herz brennt für die eine Tätigkeit, aber man will die andere Tätigkeit auch nicht vernachlässigen. Und man ist zerrissen und Gott hilft ihm aus, indem er ihn sozusagen an zwei Orten sein lässt. Das ist doch krass, oder? Und diese Bilokation, wie man das nennt, an zwei Orten gleichzeitig sein, das ist nicht nur bei ihm. Da gibt es ganz viele, Antonius von Padua, Franz Xaver, Philipp Neri, das ist, die Kirchengeschichte ist voll mit Geschichten, wo so etwas passiert ist. Ich habe über Bilokation jetzt nur gesprochen, weil einer der Gemeindeältesten hier sich das unbedingt mal gewünscht hat, dass das mal auch Thema wird. So, mein absoluter Liebling ist aber der. Wer weiß, wer das ist? Josef von Cupertino, mein absoluter Liebling, Anfang 1600. Der Mann war sehr einfach eigentlich. Er hatte immer ein bisschen dumm in der Ecke gestanden, hatte den Mund offen und scheel geguckt. Das hat ihm schon in der Jugend das Schimpfwort offenes Maul gegeben, weil er halt da so gestanden hat. Und er war für Schule nicht geeignet, selbst die einfachsten Dinge fielen ihm schwer, lesen ging gar nicht und auch irgendwie als Mönch, er flog aus dem Kloster, weil sie gesagt haben, so als Mönch taugt er nichts, der kann auch nicht mal fegen. Nicht nur, weil er immer so drauf war, sondern er hatte ständige Ekstasen, Verzückungen, also positiv. Er war in der Gegenwart Gottes und er war so begeistert, dass er ständig irgendwie breit war. Und zwar so breit, dass er nicht in der Lage war, selbst die einfachsten Dinge zu tun. Wie besoffen von der Gegenwart Gottes. Aber so stramm, dass er nichts hinkriegt. Und die dann gesagt haben, mit dem Typ können wir nichts anfangen. Er flog aus dem Kloster. Es dauerte in mehreren Klöstern versucht, wieder aufgenommen zu werden. Ein Franziskanerorden hat ihn dann aufgenommen. Es hat mehrere Anläufe gedauert, weil es doch auch schon echt schwierig mit diesem Typen war, der irgendwie die ganze Zeit so breit im Geist war, dass er also so voller Ekstasen, Verzückungen war, dass Fokus total auf Gott, dass er eigentlich für den Alltag nicht mehr tauglich war. Total abgefahren, oder? Und das Krasse ist, dieser Typ, der noch nicht mal richtig lesen und schreiben konnte, weil er sich einfach nicht konzentrieren konnte darauf, der ist Priester geworden. Er hat seine Priesterprüfung abgelegt. Und das war, sagen die Leute, die der abgelegt haben, ein reines Wunder, weil er hatte eine Lieblingsbibelstelle. Und genau zu der hat man ihn gefragt. Und dann hat er zu dieser Bibelstelle angefangen zu predigen, hat sich in Rage gepredigt und der Heilige Geist fiel auf ihm und er hat mehrere Stunden darüber gepredigt. Es war wohl so machtvoll, dass man gesagt hat, der Typ wird jetzt Priester. Er hat die Prüfung geschafft, er drehte voll auf. Aber sonst hatte er eigentlich ständig heftige Visionen und Trancen, meistens ausgelöst durch so Sachen wie Kirchenglocken, Musik, den Namen Jesu, das reichte schon aus, dass der zuckend am Boden lag. Dann fing es meistens mit leichten Tanzen an und dann 70 beeidigte Aufzeichnungen gibt es, fing er an zu schweben, vor Freude. Er schwebte durch die Gegend. Und es reichte meistens schon aus, wenn man den Namen seines geliebten Jesus nannte, dass der so in Verzückung geriet, dass er dann irgendwie den Boden unter den Füßen verlor und in der Kirche rumschwebte und meistens sich am Hochaltar festzuhalten schien oder festgehalten hat, bis er dann irgendwann mal wieder runterkam. 70 Fälle sind bezeugt, teilweise Adelige, die das vor der Inquisition im kirchlichen Gericht damals unter Eid bezeugt haben, dass der Mann geschwebt haben soll, immer dann, wenn halt Jesus das Thema war. Und das Krasseste war wohl die Geschichte, da waren 10 Mönche, die versucht haben, ein Kreuz 12 Meter hoch, so schwer, dass 10 Leute nötig waren, die wollten dieses Kreuz auf die Kirche wuchten, obendrauf. Und er hat dieses Kreuz genommen wie einen Strohhalm, wird berichtet, schwebte oben auf die Kirche und setzte es an seine Stelle. Und dabei war er die ganze Zeit total verzückt, breit im Geist und Es passierten Wunderheilungen, Menschen wurden frei in seiner Gegenwart. Irgendwie, es war total abgefahren. Also das war so einer der schrägsten Heiligen, die die Kirchengeschichte kennt. Josef von Cupertino, das ist übrigens ein Bild von einer Freske, was in einer der Kirchen dort in der Gegend war, also in der Kirche aufgemalt wurde. Levitation. Da denkt man sich, ey, das ist jetzt echt schräg. Das ist so mega schräg. Warum? Keine Ahnung, aber Gott fand das scheinbar lustig und er scheinbar auch. Und es gibt noch viel mehr. Das Meer teilen, was Mose gemacht hat. Tote auferwecken, ja, passiert ständig irgendwie. Stigmata, dass so plötzlich die Wundmale Christi bei Menschen auftauchen an Hand und an den Füßen und anfangen zu bluten. Einfach so, um Zeuge zu sein irgendwie am Leid Christi. Total schräg. Leute fangen an zu scheinen und zu glänzen, weil die Gegenwart Gottes auf sie fällt. So wie bei Mose oder Jesus, dass sie total leuchten. Übernatürliche Kraft, dass Menschen plötzlich so viel Kraft haben, um etwas zu tun, wie mit diesem Kreuz. Ey, breit im Geist, das ist nicht erst bei dem Josef so üblich gewesen. Es gibt im Alten Testament, noch bevor Jesus gekommen ist, im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo Saulus zu einer Prophetenschule gegangen ist, um da irgendwen zu suchen. Und dann fiel der Heilige Geist auf die Gruppe und die waren alle so lange im Breit, dass 5 Tage lang konnte keiner irgendetwas tun. Die waren da einfach stoned vom Heiligen Geist. Und da sagt man dann auch, daher kommt der Spruch, Saul wäre unter die Propheten gegangen. Es gibt Geschichten von übernatürlichem Alter, Leute, die super alt geworden sind und deren Leichen hinterher nicht verwest sind. Flammen auf dem Kopf, Pfingsten, eine der bekannten Geschichten aus der Bibel. Hey, ich will mal Flammen auf dem Kopf haben. Also, aber bitte ohne, dass die Haare verbrennen. Also, weil es wird schon langsam kahler hier hinten. So, aber also, ja, genau, Flammen auf dem Kopf. Das ist so abgefahren. Warum eigentlich Flammen auf dem Kopf? Geht das nicht auch ohne das? Nein, Gott will das so. Und Gott will viel mehr tun. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Er will das auch heute. Hebräer 13, Vers 8 sagt, Jesus Christus gestern und heute derselbe auch in Ewigkeit. Da ist kein Wandel in ihm. Da, wo er früher Bock drauf hatte, hat er jetzt Bock drauf. Aber heutzutage werden Zeugnisse zerrissen. Heutzutage werden diese Geschichten, ja, das kann man da so niederschreiben. Also bevor jemand in der katholischen Kirche heilig gesprochen wird, wird da sehr intensiv geprüft, ob das wirklich ein Wunder war oder ein Fake. Die haben da wirklich Prozeduren. Die sind teilweise etwas übertrieben, aber es gibt zumindest einen Umgang mit übernatürlichem Wirken. Im Protestantismus wird sofort gesagt, das ist vom Teufel. Es wird zerrissen, man sagt, es sind Fakes, Sekte, Zaubertricks, das sind so die Worte, die fallen. Aber, und die Frage, die dahinter ist, ist, warum passiert das? Warum passiert das? Warum sollte Gott das tun? Ich habe letztens in so einem Rhetorikkurs gelernt, dass die Frage warum eine total fiese, manipulative Arschlochfrage ist. Weil warum hat was mit Misstrauen zu tun. Also in einer Beziehung, wenn jemand fragt, warum, Alarmglocken, ihr Männer, Alarmglocken. Ne? So, das hat was mit Misstrauen zu tun. Man könnte mir kurz dein Portemonnaie geben. Warum? Weil ich reingucken will. Warum? Es ist Misstrauen. Warum tut er das? Vertraue ich Gott, dass er wirklich gute Absichten hat? Vertraue ich ihm blind? Meint er es wirklich gut oder muss ich immer erst alles verstehen, abnicken, bevor ich dem folgen kann? Warum macht er das? Keine Ahnung, weil er übernatürlich ist. Und wenn der übernatürliche Gott kommt, dann passieren übernatürliche Dinge. Muss ich es wissen? Nein, wenn ich ihm vertraue, muss ich es nicht wissen. Vertraue ich seinen guten Absichten? Und die zweite Sache, wir haben Angst vor dem Feind. Mit Recht, er geht ja umher wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschlingen kann. Ja, aber vertraue ich auch Gottes Schutz? Ist Gott nicht der Allmächtige? Ist Gott nicht der, der so viel Kraft hat, dass er mich beschützen kann von den Werken des Feindes? Und dass selbst wenn ich mal irgendwie verarscht werde vom Feind, dass er mich da wieder rausholt und mich auf den rechten Weg führt, um seinen Namen willen, Gott ist stark genug, uns zu schützen. Und diese Kritik, ja, das ist bestimmt vom Teufel, wenn das passiert. Ja, das hat man zu Jesus auch gesagt. Der hat Menschen heil gemacht und dann, das muss der Teufel gewesen sein. Ne? Und das wird uns auch passieren. Ja, der Teufel kommt auch manchmal in Engelsgestalt, aber Gott kann ihn überführen. Der Heilige Geist kann uns unterscheiden lehren. Ich möchte lieber mutig vorangehen und dreimal pro Leben gesagt bekommen, ey, stopp mal, das war falsch, dann drehe ich halt wieder um. Als dass ich auf der Stelle stehe und sage, nee, lieber nicht. Ich will Gott vertrauen. Übrigens, total hilfreich in dem Zusammenhang ist, an den Früchten wird man es erkennen. Wenn ein Zeugnis Gott die Ehre gibt, das ist nichts, worauf der Feind wirklich Spaß, was der wirklich will. Also lasst uns an Zeugnissen wirklich ja, Gott die Ehre geben. Das ist hilfreich. Und dann prüfen wir das Ganze im Heiligen Geist und dann gehen wir mutig voran und lassen uns gegebenenfalls korrigieren. Aber ich will mich nach allem ausstrecken, nach allem, nach der Fülle, nach allem, was Gott für mich hat. Alles, alles. Pff, nicht nur ein bisschen. Alle guten Gaben und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel, noch des Lichts und der Finsternis. Also es wird nie etwas Fieses aus seiner Hand kommen. Nie, nie, nie. Es ist immer gut. Es ist immer gut. Und darauf will ich vertrauen. Und ich möchte dir Mut machen. Willst du auch alles von Gott haben? Dann zeig ihm das. Dann sag ihm das. Sag ja. Und ich glaube, dann kann mehr passieren. Wenn wir uns gegenseitig Zeugnisse geben, dann ist es ein Zeichen von Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist ein Schlüssel zu Segen. Und gleichzeitig, wenn wir erzählen, was anderen passiert ist, dann erweitert es unseren Horizont. Ich hoffe, dass hier Leute waren, die solche Sachen das erste Mal gehört haben und sagen, hey, cool, das kann Gott auch, das will ich auch. Ne? Es erweitert unseren Horizont. Macht Appetit. Und dann, wenn wir in dieser dankbaren Haltung sagen, ich will mehr von dir, dann ist das diese Entscheidung, das ganze Paket. Und ich glaube, wenn ich sage, ich will mehr, dann ist das das, was Paulus meint mit sehnt euch nach den Gaben des Geistes. Sehnt euch nach den Kraftwirkungen Gottes. Sehnt euch danach. Seid bereit, das zu tun, was Gott tun will. Egal, was er tun will, egal, wie er es tun will. Und das Wichtigste, das ist so mein, das ist das Wichtigste. Das geht jetzt in eine andere Richtung, aber das alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist ohne diesen Teil scheiße. Wenn wir mehr wollen, wenn wir mehr Übernatürliches, mehr Kraft in unserem Leben haben wollen, dann brauchen wir eins, damit wir nicht abdrehen. Zeichen und Wunder und Kraftwirkung sind nicht das Ziel, sondern es sind Begleiterscheinungen. Die krassen Leute in der Kirchengeschichte, Mose, Jesus, Petrus, Franz von Assisi, Teresa von Avila, Bruder Lorenz, Heidi Baker, Bill Johnson, Smith Wigglesworth, wen es da alles gibt, die haben alle eine Gemeinsamkeit. Sie wollten nur nah bei Gott sein. Sie wollten nur nah zu ihm, ihm näher kommen, seine Intimität spüren, seinen Herzschlag, eins werden. Sehnsucht nach Intimität mit Gott. Sie wollten Gott lieben um jeden Preis. Zeichen, Wunder und Leben in Kraft sind Symptome. Aber die Quelle ist Christus in uns. Christus in dir, Christus in mir. Diese heilige, mystische Vereinigung zwischen seinem Geist und meinem Geist. Das ist das, worauf es ankommt. Und deshalb lasst uns nicht nach den Symptomen suchen, sondern lasst uns direkt zur Quelle gehen. Er ist der Kern. Es ist alles durch ihn und von ihm und auf ihn hin. Wenn du mehr willst, dann investiere mehr in die Freundschaft zu Gott. Umarm die Symptome, sei offen für Neues. Gott will mit dir auf eine Reise gehen und die Reise wird abgefahren und die wird durchgeknallt. Aber das Wichtigste ist, mit ihm, bei ihm, nah bei ihm. Und einer meiner, einer der wichtigsten Zitate, einer der Sätze, Rick Joyner hat mal gesagt, die Autorität, und ich habe das schon oft gepredigt, die Autorität eines Menschen erkennt man daran, wie nah er an Gott dran ist. Und zwar in jedem Lebensbereich. Die Autorität erkennt man daran, wie nah er an Gott ist. Also lasst uns die Symptome umarmen, aber viel wichtiger, lasst uns zur Quelle gehen. Ich fasse nochmal zusammen. Die Haltung, was Zeugnisse geben und Zeugnisse empfangen irgendwie angeht, ist, seine Werke wertzuschätzen, sich mit anderen zu freuen, sich über Gott zu freuen, ihn zu verherrlichen und Nein zur Bitterkeit zu sagen, wenn mal in unserem Leben sowas nicht passiert. Das ist das eine Wichtige. Das Zweite, was ich sagen will, ist, Gott ist größer. Er ist viel größer und er hat noch nicht aufgehört, er hat noch nicht mal richtig angefangen. Der kann auch viel mehr, wenn wir bereit sind, auch mit uns. Also lasst uns bereit machen. Lasst uns sagen, ja, wir wollen mehr. Und das Wichtigste, es geht um unsere Nähe zu ihm. Achte auf deine Liebe zu Jesus. Lass nichts dazwischen kommen. Das ist ein Fundament, damit du nicht abdrehst, wenn du die krassen Dinge erlebst. Das ist ein Fundament, damit du nicht bitter wirst, wenn du die krassen Dinge nicht erlebst. Fach diese Liebe immer wieder an. Bete darum. Bete darum, dass er dir die Liebe zu Jesus gibt, die er zu Jesus hat. Markus 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Das ist natürlich übernatürlich. Amen. Ich bete noch und dann schauen wir weiter. Jesus, Gott, Vater, Heiliger Geist, Gott, danke für die ganzen Dinge, die du tust. Und danke, dass du sie auch heute noch tust. Danke, dass unser Leben nicht kraftlos sein muss. Danke, dass unser Leben nicht fad sein muss. Danke, dass du so viel Leben hast, so viel echtes Leben, so viel durchgeknalltes, so viel Herrliches, so viel übermäßig Schönes. Ich danke dir für alles, was du mit uns tust und was du schon getan hast. Und ich lade dich jetzt ein, dass du kommst, jetzt, dass du den Raum erfüllst. Bring Engel mit, bring deinen Geist mit, bring Kraft mit, bring Freude mit. Und geh du durch die Reihen. Wir brauchen dich und wir wollen dich. Schau in unser Herz und prüfe uns. Und da, wo unsere Liebe irgendwie theoretisch geworden ist, da fach sie bitte neu an. Ich möchte euch bitten, dass ihr mal die es können, aufsteht. Und gerade einfach steht mal auf, die es können. Fühlt euch aber auch frei, wenn ihr sagt, geht gerade nicht, habe ich keinen Bock drauf oder so, dann sitzen zu bleiben. Aber stehen ist manchmal dran. Und wir haben in den letzten Malen, in Freitagsgottesdiensten haben wir, und das werden wir auch gleich noch Zeit für haben, oft so Ministry-Zeit angeboten, wo wir füreinander beten, wo Leute für euch beten, wo ihr auch um Gebet bitten könnt. Aber Mir ist eine Sache wichtig und damit möchte ich anfangen und danach geht es dann weiter. Jeder von uns, auch wenn wir hier in einer Gemeinschaft stehen, steht vor Gott und Gott ist gerade hier. Und oft ist es in der Bibel so, dass Menschen zu jemandem hingehen und ihnen die Hand auflegen und sie mit etwas segnen und dann kommt das. Aber wir müssen auch gleichzeitig lernen, selber vor Gott zu stehen, uns innerlich aufzumachen, zu sagen, hier bin ich, mach mit mir, was du willst und füll mich. Und darauf vertrauen, dass Gott, auch wenn wir ihn jetzt nicht sehen können, durch die Reihen geht und jedem Einzelnen, jeder, die das will, die Hand selber auflegt und die Person voll macht mit dem, was sie sich wünscht und die Person segnet mit dem, was Gutes von Gott kommt. Und so möchte ich, und deshalb einfach alle aufstehen, damit jetzt nicht ein paar stehen und ein paar nicht, also wenn du Bock darauf hast, die Musiker können schon mal nach vorne gehen, ein wenig Hintergrundberieselungsgedüdel machen, charismatisches Gebimm, gib Gott die Ehre mit Tönen. Entschuldigung, es ist schwierig, Witze abzuschalten. Wenn du irgendwie angesprochen bist in der Predigt und sagst, hey, ich will mehr davon oder was anderes, ich spüre da Angst, dann leg ihm das hin und sag, Gott, ich bin hier, mach mir meine Angst, was du willst. Nimm sie mir oder erklär sie mir, schenk mir Mut, schenk mir deinen Geist, sei vorsichtig oder überrasch mich mit deiner Heftigkeit. Je nachdem, was ihr braucht, sagt ihm das. Und dann geht man so in so einen Empfangsmodus. Ihr könnt, also mir hilft es immer zu stehen, mir hilft es, die Augen zuzumachen und einfach so eine Haltung zu haben, dass ich sage, hier bin ich. Ich spüre dabei nicht immer was, aber ich weiß, dass in dem Moment, in dem ich diese innere Haltung habe, Gott mich persönlich segnet. Und ich mache euch Mut, jetzt einfach mal so ein, zwei Minuten zu nehmen, wo ihr selber zur Quelle geht und sagt, Jesus, bitte, tu was. Und dann geht mal auf Empfang.